Larissa, willst du oder soll ich?
Heute mache ich nochmal die Begrüßung. Solange ich Luft kriege und atmen kann, muss ich mich immer dazwischen schieben.
Du bist ja das beste Beispiel heute für Nachwuchsförderung.
Nachwuchsförderung und Frauen beschäftigen, das wird ja sowieso jetzt sehr spannend. Auch aus eigenem Interesse gerade. Würde ich mal gerne, wirklich gerne drüber sprechen. So, aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von High Heels und Hochhäuser. Heute sind wir wieder zu dritt. Also zum einen natürlich meine allerliebste Kollegin Sonja Rösch. Sonja.
Da.
So, aber wir haben heute einen Gast wieder dabei und zwar die Rika Pröpper. Rika ist angetreten, um was Neues in die Immobilienwirtschaft zu bringen. Also Fokus Employer Branding, Fokus auf junge Talente oder eben auch das Fördern von Frauen in der Immobilienwirtschaft in ihrer neuen Rolle. Das wird sie gleich sagen und uns erzählen, was sie denn da macht. Rika, stell dich doch einfach gerne mal vor, welche Rolle hast du jetzt kürzlich übernommen?
Ja, super gerne. Hi, schön, dass ich da sein darf erstmal. Ja, mein Name ist Rika Pröpper. Ich bin Prokuristin und Bereichsleitung HR, Marketing, PR und Events bei der Keep Real Estate seit dem 1.1. diesen Jahres, also noch relativ frisch, und ich darf eben alles verantworten, was irgendwie in den HR-Bereich fällt, eben auch diese ganzen Themen wie Recruiting, wie Frauenförderung, aber auch die Förderung von Diversity, Personalentwicklung und all diese spannenden Themen der heutigen Zeit, aber darüber hinaus eben auch mit meinem Marketing-Team die Marketing-Themen, wo natürlich auch Employer Branding eines der essentiellen Themen aktuell sind, die die Immobilienwirtschaft beschäftigen.
Ja, also das ist ja ein spannendes Feld. Also ich komme ja ursprünglich auch aus der Kommunikation. Was ich mir jetzt so, wenn ich jetzt so die letzten Berichte lese, brauchen wir denn noch so viel Employer Branding? Ich bin jetzt mal ganz böse. Anscheinend haben wir irgendwie die höchste Arbeitslosenquote. Sind denn immer noch so viele Fachkräfte irgendwie gesucht? Also habt ihr noch den Schreibtisch voller Stellen? Das ist jetzt eine böse Frage gleich zum Intro, aber...
Ja, also tatsächlich braucht es Employer Branding, weil im Employer Branding geht es ja, natürlich auch um neue Talente, aber es geht ja genauso viel darum, auch gute Talente, gute Menschen im Unternehmen zu halten, weil ich meine, unsere Mitarbeitenden sind das Herz des Unternehmens und auch die sollen zufrieden und glücklich in ihrem Job sein, und darum geht es natürlich auch um Employer Branding. Und ich würde sagen, Employer Branding ist gerade deswegen auch so wichtig denn je. Es geht ja nicht nur um die Innenwirkung, sondern auch um die Außenwirkung, und gerade in den turbulenten Zeiten ist es natürlich super wichtig, auch als Unternehmen da eine stabile und authentische Außen- und Innenwirkung beizubehalten.
Rika, damit gehe ich hausieren seit 8 Jahren innerhalb der
Seit 800 Jahren.
So alt fühlt es sich auch mittlerweile an. Aber du musst es nicht glauben, es ist halt immer noch relativ neu für ganz, ganz viele. Warum ist Employer Branding so wichtig? Und du sagst es genau, es geht um die richtigen Talente und es geht um die guten Talente und es geht um diejenigen, die auch wirklich zum Unternehmen und zu den Unternehmenswerten passen. Dafür muss ich aber ein modernes Unternehmen sein, was sich überhaupt damit erstmal ernsthaft beschäftigt hat.
Ja.
Wofür stehe ich denn und wen will ich denn eigentlich bei mir im Team haben? Und dann kriege ich auch die Konstanz rein. Deswegen finde ich das super, was du gerade gesagt hast. Das ist super modern. Und bei welchem Unternehmen bist du denn?
Ja, ich bin bei Cube Real Estate. Also wir sind Projektentwickler mit Sitz in Leverkusen. Wir haben inzwischen innerhalb der Gruppe ungefähr 100 Mitarbeitende und ein Projektvolumen von über 2 Milliarden Euro im Jahr. Also auch nicht ganz klein für die Branche. Und hier darf ich eben mit meinem Team die Bereiche verantworten. Und Employer Branding, du hast es gerade schon gesagt, da ist es viel mehr auch, also es ist einfach nicht mehr so, dass man da einen Marketing-Claim rausschickt in die Welt. Das wollen die Leute gar nicht mehr. Die Leute wollen einfach, dass man da authentisch und echt ist. Wir haben nichts davon gewonnen, wenn wir etwas vermitteln, was wir nicht sind. Und wir wollen, wie du es eben gesagt hast, die richtigen Leute. Und wir haben festgestellt, dass es eben auch ganz, ganz essentiell für unseren Recruiting-Erfolg ist, dass die Menschen zu uns passen. Und dabei ist es in erster Linie wichtig, dass der Charakter ins Team passt und dass einfach die Werte zueinander passen. Da ist es ganz unabhängig davon, wie alt jemand ist oder auch was für ein Geschlecht es ist oder ob man was für einen Bildungshintergrund hat. Also da zahlt natürlich auch viel dieses Thema Diversity mit ein. Und wir haben ganz klar die Erfahrung gemacht, dass der Mensch das Wichtigste ist. Und deswegen ist es uns auch wichtig, da entsprechende Employer Branding Maßnahmen umzusetzen, wo es eben um den Menschen geht und nicht um die Vakanz, sondern in erster Linie erstmal um den Menschen.
Ja, das ist eigentlich genau in der Zeit, das predige ich nämlich immer. Also jetzt schmeißen ja viele auch Leute raus, das merkt man ja schon. Ich denke mir, die haben sich diese Stammleute so über die Jahre aufgebaut, wie du sagst. Ich merke ja selber bei uns im Unternehmen, wie schwer es ist, jemanden zu passen, der einen fachlichen, aber auch gerade den persönlichen Fit hat und diese Dynamik und den Spirit irgendwie auch lebt und auch mal die Extrameile geht und sich auch wirklich identifiziert mit dem Unternehmen. Ich denke mir jetzt schmeißen sie die Leute alle raus und am Ende werden sie wieder für das doppelte Geld bei irgendwelchen Headhuntern einkaufen. Und ob die dann wirklich noch so wirklich committed sind, ist dann irgendwie auf dem anderen Blatt. Aber wie findest du, also das fand ich jetzt nochmal spannend, den Aspekt, da will ich eher mal drauf eingehen, ist, ja klar, ihr macht die richtigen Maßnahmen, um, sag ich mal, die richtigen anzulocken, aber wie filterst du das denn raus, dass die auch fitten? Also habt ihr da irgendwie einen Special Process oder was macht ihr da?
Ja. Also wir haben letztes Jahr den Recruiting-Prozess tatsächlich umgestellt und rekrutieren nach dem Peer-Recruiting. Also bei uns lernt man im Bewerbungsprozess in der Regel mindestens 5 Leute der Cube kennen, auch gar nicht unbedingt aus den jeweiligen Fachabteilungen, natürlich auch, aber eben nicht nur, sondern auch aus Schnittstellenabteilungen, weil es uns einfach wichtig ist, dass man die Menschen kennenlernt, mit denen man jeden Tag viel Zeit verbringt und mit denen man gemeinsam Vollgas geben möchte. Das ist uns wichtig, dass man die eben einfach kennenlernt und deswegen haben wir den Recruiting-Prozess dahingehend umgestellt. Und jeder, der bei uns im Vorstellungsgespräch mit am Tisch sitzt, hat tatsächlich auch ein Vetorecht. Also wir legen so unheimlich viel Vertrauen auch in unsere Mitarbeitenden, die Kollegen und Kolleginnen zukünftig auch mit auszuwählen. Und das ist, finde ich persönlich, ein ganz toller Ansatz, eben auch um das Thema Diversity, verschiedene Sichtweisen einfach nochmal mit reinzubringen. Weil Menschen neigen natürlich dazu, Personal und Leute auszuwählen, die ihnen tendenziell erstmal sehr ähnlich sind. Und je mehr Menschen man mit am Tisch hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eben auch verschiedene Aspekte einfach mit in die Betrachtung reinkommen. Und das ist ein ganz spannendes System, was wir da haben, wo ich finde, dass wir auch sehr gut mitfahren und sehr gute Leute finden, die eben auch den entsprechenden Culture Fit haben.
Ist die Fluktuation dadurch bei euch gesunken?
Ja, würde ich schon sagen, dass sie dadurch gesunken ist. Natürlich hat man immer ein bisschen Fluktuation.
Ja.
Wir sind ein sehr junges Unternehmen. Da bleibt es auch einfach nicht aus, auch dass man sich einfach nochmal umschaut, um den Horizont zu erweitern. Wir sind ein sehr dynamisches Unternehmen. Auch das ist natürlich ein Thema und ich glaube, wir haben da aus der Vergangenheit auch viel gelernt. Wir sind auch noch ein junges Unternehmen, haben da auch eine Lernkurve ganz klar gemacht und sind auch der Meinung, dass der Mensch, wie gesagt, das Essentielle ist. Das war lange Zeit. Ja, noch einfach, wie gesagt, ein Lernbereich für uns, aber inzwischen haben wir festgestellt, dass das zum Unternehmenserfolg und auch für den Recruiting-Erfolg und auch für die Langfristigkeit natürlich das Allerwichtigste ist. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir ein unauthentisches Bild liefern, was wir unterm Strich dann nicht nach innen auch leben können, dann steigt die Fluktuation auch. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man auch da Wert drauf legt auf eine authentische Arbeitgebermarke und eben auch den Recruiting-Prozess direkt von Anfang an transparent gestaltet.
Steigt die Fluktuation und steigt auch die Frustration bei den einzelnen Bewerbern. Ich sehe das hier bei den Immobilienjunioren, da wird ja häufig auf dieser jungen Generation auch ein bisschen rumgehackt, so die bleiben nicht lange, die gehen nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder, suchen sich was Neues. Ja, das liegt aber auch oft daran, nicht nur, ne, aber es liegt auch oft daran, dass Versprechungen gemacht werden und dann blickt man hinter die Kulissen und es war einfach unauthentisch. Es war nicht eben nicht der Wahrheit entsprechend, was man gesagt hat. Und das darf noch besser werden. Da darf noch einiges besser werden in unserer Branche oder anders sich verändern. Aber das ist etwas, dieses Authentische, Authentizität, das ist doch auch etwas, was so eine junge Generation anders lebt. Ist das auch dein Eindruck?
Ja, total. Und ich finde, man kann auch ganz offen mit Ecken und Kanten umgehen. Also ich finde es gar nicht schlimm, wenn man auch ganz offen kommuniziert, wir sind ein junges Unternehmen, wir haben mit Sicherheit auch noch die ein oder anderen Ecken und Kanten. Und ich finde, wenn man das direkt von Anfang an auch transparent kommuniziert, ist das was ganz anderes, als wenn man was vermitteln möchte, was man einfach nicht ist und unterm Strich dann auch nicht präsentieren kann, wenn man dann denjenigen rekrutiert hat. Und da ist keine Seite glücklich. Ich meine, wie viel Kosten alleine ja natürlich auch entstehen, das ist absolut nicht wirtschaftlich, wenn Leute schnell wieder das Unternehmen verlassen. Von daher bin ich ein Riesenfan davon, authentisch damit umzugehen und auch offen und ehrlich zu sagen, was unsere Stärken und was unsere Schwächen sind tatsächlich auch.
Aber wen sprecht ihr momentan mit dem Employer Branding hauptsächlich an? Eher so Young Talents oder eher Ältere? Ich sage ja jetzt, in der Krise brauchen wir eigentlich so alte Menschen wie mich.
Oder nicht. Also ich bin tatsächlich immer ein Fan von einer guten Mischung. Ich finde immer, je homogener ein Team ist, desto ja, innovativer ist es im Prinzip auch. Also ich bin immer ein Riesenfan davon, dass man eine gesunde Durchmischung hat, dass in Anführungsstrichen die alten Hasen von den Jungen profitieren und andersrum. Das finde ich immer super und wir sprechen beide an auf verschiedenen Kanälen. Tatsächlich ist zum Beispiel auch unser Mitarbeiterprogramm bei uns ein Riesenmagnet, wo eben auch unsere Mitarbeitenden authentisch ihre Eindrücke einfach widerspiegeln und Leute empfehlen, sodass auch alleine dadurch schon eine relativ unterschiedliche Altersgruppe zustande kommt bei den Bewerbenden, wenngleich wir auch ein relativ junges Durchschnittsalter mit ungefähr 34 Jahren haben im Unternehmen.
Oh Gott, also dann würde ich euren Altersschnitt aber mal richtig nach oben
Ich
ziehen.
fühle mich älter, als du bist.
Naja, 40.
Wir sind knapp über dem Durchschnitt,
40 sind
Sonja.
ja die 39, Sonja.
Ui, genau. Sowieso, ich werde ja 29, A, B, C, D, E, F, G, bis das
Genau, genau,
zu Ende
genau.
ist. Ja.
So, aber jetzt noch mal anderes Thema Frauen, ne? Also ich habe ja gerade noch mal einen ganz anderen Blick auf das Thema Frauen und Job, weil ich ja jetzt noch, wie lange habe ich jetzt noch? Anderthalb Monate?
Monat.
Sechs Wochen habe ich jetzt noch. So, dann kommt hier so ein kleines Ding auf die Welt, was auf einmal irgendwie mich ganz durcheinander bringen wird, bis zumindest zum Ende des Jahres. Und dann sage ich halt allen immer, ja, ab Januar bin wieder voll dabei. Ich mache da mit und ich habe hier alles schon so eingerichtet, dann kann ich die kleine Maus da hinten hinlegen, dann kann die ein bisschen schlafen und ich sitze hier am Rechner. Wenn jetzt alle sagen, ja, warte mal ab, bis sie da ist und so, ja, aber ich habe ja auch noch ein Unternehmen. Also ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, du bist jetzt mein Ein und Alles und ich gehe jetzt völlig darin auf, sondern ich bin ja auch noch Unternehmerin auf der anderen Seite. Und deswegen, ich denke halt, ich bin ja auch irgendwo vielleicht auch Mitarbeiterin in einem Unternehmen. Für mich ist das einfach. Ich schaffe meine Rahmenbedingungen selber. Ich lege die da hinten hin und wenn ich gerade nicht in Zoom-Call kann, dann kann ich nicht in Zoom-Call, dann muss den halt jemand anders machen. Wie siehst du das von Arbeitgeberseite? Weil es ist natürlich ein schwieriges Thema irgendwo, aber wie siehst du das? Habt ihr eine Idee davon, wie man vielleicht auch Frau, Kind, Karriere auch bei euch unter einen Hut bringen könnte?
Weil jeder sagt das natürlich. Ich muss sagen, ich habe schon vor 15 Jahren Frauen in Führungskräfte Positionen ein Projekt gemacht in der Commerzbank, dann wurde das auch immer gepredigt. Aber wenn ich dann sehe, wie viele Frauen tatsächlich mit Baby, ja, also ich bin jetzt kinderlos, ja, nee, wie sagt man kinderfrei, sagt man doch, weil das ist ja bewusst gewählt,
Ja,
genau.
habe ich auch immer gesagt.
Ja, kinderfrei, so, ja. Nee, nee, Schatz, es reicht erstmal du, ne? Aber, ne, dann, ich bin gern Tantchen, ich bin die beste Tante, aber so. Wie es tatsächlich gelebt wird, habe ich immer ein Fragezeichen. Also, dass das jeder reinschreibt, kinder- und familienfreundlich, ist klar. Aber ich sehe noch nicht wirklich so die, also selbst für uns finde ich manchmal ist die Lösung schwierig.
Ja, verstehe ich. Also bei uns ist es gerade so, dass wir ja noch nicht die Unternehmensgröße haben wie einige Konzerne und dass wir da auch nicht allzu starr denken, sondern wirklich auch versuchen, Individuallösungen zu schaffen für die einzelnen Mitarbeitenden bei uns im Unternehmen. Also wir haben es durchaus auch mal, dass auch Väter gerne in Elternzeit möchten und da sind wir auch super kooperativ und auch gerne bereit, uns da zu engagieren. Aber wir hatten jetzt auch akut zum Beispiel auch in meinem Team den Fall, dass wir eine Mitarbeiterin hatten, die immer hier wirklich vollen Einsatz gibt und super viel fürs Unternehmen tut und die einfach auch mal 3 Wochen lang ein Betreuungsproblem hatte. Und da habe ich gesagt, hey, das ist doch eine super Chance für uns auch mal was zurückzugeben, einfach auch für den Einsatz, den sie immer ans Unternehmen gibt. Und also wir haben dann auch ein Commitment gefunden, dass sie einfach ihre Tochter nach der Kindergarteneingewöhnung stundenweise mit ins Büro bringt. Und ich ganz persönlich fand das total bereichernd und das war mal eine völlig neue Perspektive. Und ich habe immer gesagt, die kleine Maus ist hier unser Feel-Good-Manager. Also wenn montags hier jemand reinkommt mit Konfetti und ruft Montagsparty, dann war das für alle einfach auch ein Stimmungsaufheller. Und ich meine, ich finde, man sollte nicht nur für Kinder auch Verständnis haben oder für Mütter oder auch Väter, sondern eben auch für verschiedene Lebenssituationen. Also vielleicht hat der eine irgendwann auch mal einen Elternteil, was pflegebedürftig ist. Es kann uns jeden treffen, das wissen wir einfach nicht. Oder jemand anders hat vielleicht keine Kinder bewusst gewählt, hat dafür einen Hund und auch der Hund muss mal zum Tierarzt. Also ich finde, wir müssen es schaffen, gar nicht unbedingt nur in diesem Thema Familie, Mutter, Kind zu denken, sondern auch einfach, wie schaffen wir es, verschiedenen Lebenssituationen gerecht zu werden und wie können wir Mitarbeitende da bestmöglich unterstützen, aber natürlich auch dennoch die Leistungskultur nicht zu verlieren. was mein Eindruck gerade an der einen oder anderen Stelle ist, dass es zu wenig Leute gibt, die da so ein bisschen auch als Role Model fungieren und einfach auch mal sich trauen, sowas auch zu leben, auch mit dem einen oder anderen Gegenwind, der da möglicherweise mal kommt, was ich schon glaube, dass es da in einigen Köpfen auch noch ein bisschen veraltet und verstaubt aussieht. Ich wünsche mir da mehr solche Leute wie dich, Larissa, die da einfach auch mal vorangehen und sagen, man kann auch beides und es ist möglich. Also das ist so ein Wunsch, den ich immer habe, dass es viel mehr eben auch solche Positivbeispiele gibt und dass man mehr Best Practice dass es da auch sieht.
Aber da ist das Thema meine Generation jetzt mal. Ich hatte neulich mit einer Influencerin gesprochen. Super spannend, ja. So, dann haben wir so das Thema Gen Z, Millennials, oh, das ist ein furchtbares Wort, aufgemacht. Ich bin ja so ein typischer. Wir sind halt mit so Sprüchen aufgewachsen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wer rastet, der rostet, ja. So, und ne, das ist natürlich das eine Extrem. Und dann gibt es das andere Extrem. So, ich will eine 4-Tage-Woche, 6 Monate in Thailand ausarbeiten. So, wir denken halt ziemlich viel in Schwarz und Weiß, ja. Also ich möchte auch die alte Zeit nicht, ich möchte keinem jungen Menschen, ehrlich gesagt, so Führungskräfte teilweise zumuten, die ich hatte. Ich hatte eine ganz tolle Chefin, aber es gab halt auch viele, naja, Chefs, die wirklich so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ja. Und die nur manche Einstellungen, da sagte selbst die Influencerin, die ist 98er Baujahr, sagte, naja, es gibt Umfragen, da sagt, ein Drittel der jungen Leute will Influencer werden, ein Drittel Gründer und ein Drittel Angestellter. Ne? Dass unsere Wirtschaft so nicht funktionieren kann, ist uns, glaube ich, auch allen klar. Also mir fällt es noch so schwer, auch zu gucken, wir reden hier nicht nur Mann und Frau, so wer, von welcher Flexibilität sprechen wir, wie du sagst. Auf der anderen Seite, wenn sowas ermöglicht wird, erwarte ich dann auch mal in Stresssituationen auch die Extrameile.
Genau, ja.
Also, das ist irgendwie, haben manche Leute leider noch nicht verstanden. Die denken, ich will maximale Flexibilität, aber es gibt dann auch mal Momente, wo die Firma dich braucht.
Ja.
Genauso, wo du auch mal, ja, vielleicht mal eine Spätschicht machst. So. Oder whatever. Also ich finde, wie kriegen wir das denn hin? Also wie, Rika, wie kriegt ihr das hin?
Also für mich ist das ganz klar ein Kulturthema und ein Stück weit auch steht und fällt das ganz extrem mit den Leuten, die bei uns arbeiten. Ich finde, wir haben wirklich Leute, die alle eine extrem hohe intrinsische Motivation haben, aber weil wir dieses Thema Dynamik auch sehr offen innerhalb auch unserer Werte spielen, unsere Leute haben einfach eine unheimlich hohe intrinsische Motivation, Vollgas zu geben zusammen und das macht auch einfach Spaß und ist einfach mitreißend und ich glaube, wenn man seinen Job gerne macht, ist man auch gerne bereit, die Extrameile zu gehen, insbesondere wenn man weiß, das Commitment vom Unternehmen ist auch da, wenn ich mal eine persönliche Herausforderung habe, da voll und ganz hinter mir zu stehen. Für mich ist es absolut ein Kulturthema und auch eine Kultur, die die Führungskräfte schon vorleben, ein Stück weit.
Und wie habt ihr die Werte? Also, ne, ich kenne ja so Werteprozesse auch. Es bringt ja nichts. Das Management denkt sich ein paar lustige Werte aus, dann wird die Broschüre allen mit dem Osterei auf den Tisch gelegt und wird gesagt, das sind unsere Werte.
Ja.
Also, wie kriegt ihr die Werte denn, also neben dem Einstellungsprozess, aber ihr habt ja auch Bestandsleute und so. Also, wie werden die Werte bei euch, sag ich mal, verankert?
Ja, also wir haben damals die Werte, das war noch vor meiner Zeit tatsächlich, im großen Workshop ausgearbeitet, wo viele Leute auch daran teilgenommen haben, weil wir einfach nicht wollten, dass es vom Management vordekliniert wird, aber was uns eigentlich nicht widerspiegelt. Wir haben überlegt, welche drei Wörter passen am besten zu uns und daraus ist dann eben offen, dynamisch und unternehmerisch entstanden. Das sind unsere drei Werte, die uns super wichtig sind. Damit kommt man zum ersten Mal im Bewerbungsgespräch mit in Berührung. Das ist uns ganz wichtig, da auch direkt offen zu kommunizieren, was wir darunter verstehen und auch zu fragen, wie wichtig ist dem Bewerbenden eben auch, eben genau sind einem Bewerbenden diese Themen. Das ist uns super wichtig und darüber hinaus arbeiten wir gerade noch daran, dass wir auch perspektivisch immer wieder die Werte hinterfragen und das ist auch Teil unserer Mitarbeiterjahresgespräche, unserer Midterm-Gespräche wert, dass man da immer wieder auch die Werte nochmal offen auf den Tisch bringt und auch ganz klar den Wertefit einfach überprüft. Darüber hinaus machen wir halbjährlich Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen, wo auch nochmal das Thema Werte essentiell wichtig ist und auch gefragt wird, wie lebt denn die Führungskraft überhaupt die Werte? Und darüber hinaus, wie lebt das Unternehmen die Werte und was können wir tun, um diese Werte mehr zu leben und uns da auch regelmäßig wieder selbst reflektieren und hinterfragen, was machen wir gut, was können wir besser machen, weil das gehört für mich auch zum authentischen Außenauftritt dazu und auch zu einer guten Arbeitgebermarke, sich regelmäßig zu hinterfragen, ist das authentisch, wer sind wir, wo sind unsere Stärken und Schwächen dass man da auch ja nicht rostet, wie wir es eben so schön gesagt haben, sondern sich da auch regelmäßig einfach auf dem Laufenden hält und auch da dynamisch bleibt, entsprechend unseren Werten.
Ich habe da echt die Erfahrung gemacht, dass entweder ein Unternehmen kann das oder versteht das, lebt das so wie ihr, die machen das dann auch so, oder die verstehen das gar nicht und meinen, sie schreiben irgendwie 2, 3 Stichworte auf, die ihnen irgendwie sinnvoll und aktuell erscheinen und pressen das dann in eine Struktur, die nichts mit der Realität zu tun hat, lassen sich aber überhaupt nicht auf das ein, was du gerade gesagt hast. Genau dieses Workshop-Thema, das wirklich ernsthaft zu erarbeiten, das immer wieder zu hinterfragen. Und ich finde das so schön, wie du das erzählst. Und das ist halt echt genau das, was eigentlich junge Leute, was ein modernes Unternehmen echt
auch ist. Alte Leute.
Auch alte Leute.
Du diskriminierst schon wieder ältere Menschen.
Ich weiß, aber es kommt ja der Druck kommt oder die Forderung, ohne dass sie es vielleicht aktiv ansprechen können. Nicht jeder hat sich damit beschäftigt, aber der Druck kommt halt eher aus dem Kreis der jungen Leute und auch Ältere profitieren davon, wenn sie wissen, woran sie sind in ihrem Unternehmen.
Aber für uns ist es schwer, jetzt möchte ich mal eine Lanze brechen, die Diskussion hatte ich nämlich, wir haben es ja nicht anders gelernt. Ja? Also das Thema ist, wir haben gelernt, in Hierarchien, absoluten Hierarchien zu denken. Ja. Gehorchst du nicht, bist du weg, wirst du eh nicht befördert, wirst du auch nicht beachtet. Ne? Also es soll jetzt keine Entschuldigung für diese Generation, aber jede Generation hat ja ihre Herausforderungen. Ja? Die Generation vor uns hat auch gesagt, wir sind faul, das war die Nachkriegsgeneration. Ne? So. Natürlich gibt es immer Sachen, ne, dass die jüngeren Leute, wird immer nachgesagt, sie sind nicht belastbar. Ja, die sind aber teilweise ja auch, die Erziehung war halt auch eine andere. Die haben halt teilweise auch die Helikoptereltern gehabt, ja. So, wo sollen sie das lernen, ja? Einmal bin ich mit meiner Oma, die hat mir gezeigt, da ist der Schulweg, hier in den Bus steigst du und da steigst du aus. Ja, also da gab es nicht das SUV-Gebettel vor der Schule. Ja? Also wenn man jetzt mal in Klischees denkt, ja. Also jede Generation ist ja natürlich auch geprägt, wie sie, in welchem Kontext sie aufgewachsen ist. Jetzt ist die Herausforderung, die du, Rika, hast, ist auch zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern zu vermitteln. Das ist ja eigentlich Diversity. Diversity, es bringt ja nichts, die Mischung zu haben. Ich glaube, wichtig ist bei Diversity Verständnis für das andere Geschlecht, für das andere Alter zu entwickeln. Wie kriegt ihr das denn hin?
Ja, also wir haben ursprünglich auch mal eine Diversity Taskforce ins Leben gerufen, tatsächlich genau, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Da sind wir Anfang des Jahres hergegangen und ich habe mir da auch einige Themen mal angeguckt, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist und dann sind wir dazu übergegangen, die Taskforce alleine im ersten Step schon mal umzubenennen in eine Chancengleichheitstaskforce. Weil für mich geht es in erster Linie immer um Chancengleichheit. Und ich ganz persönlich oder meine ganz persönliche Meinung ist, ich möchte niemals oder habe niemals den Anspruch, eine Rolle oder einen Job zu bekommen, weil ich eine Frau bin. Ich möchte einen Job kriegen, weil ich einen guten Job gemacht habe, weil ich mir wirklich Mühe gegeben habe und weil ich für meinen Job brenne. Deswegen möchte ich irgendwie eine Beförderung bekommen, aber nicht aufgrund meines Geschlechtes. Und ich glaube, dass es da vielen anderen auch so geht. Und ich finde auch tatsächlich, wir sollten nicht Leute nach Geschlecht, nach Herkunft, nach Alter auswählen, sondern nach dem oder der die perfekt zur Rolle einfach passt und dem am besten gerecht wird. Und da sollte es ganz egal sein, wie die Hautfarbe ist, wie der Bildungshintergrund ist. Das ist für mich so viel wichtiger, als es an einzelnen Punkten festzumachen tatsächlich.
Ja, es gibt so ein ganz schönes Netzwerk Chancen, ja. Zum Beispiel Bildungsdiskriminierung, ja. Mhm. So, also das sind so spannende Themen. Ich glaube, das finde ich echt schön mit dem Thema Chancengleichheit. Das ist es. Im Endeffekt, in allem, was wir haben, ist es immer, dass wir die gleichen Voraussetzungen zumindest versuchen, in einem Unternehmen zu schaffen, dass man, egal, ne, du bist jetzt auch nicht uralt. Ich habe auch meine erste große Herausforderung mit dem Abbau Kommunikation von der Eurohypo mit 29 bekommen, ja. Und da waren ältere Kollegen, die haben die Nase gerümpft, ja. Und da habe ich dem einmal gesagt, Seniorität hat auch nicht immer was mit dem Alter zu tun, ja. Und also da musste ich mich auch schon gegen wehren. So, und von daher finde ich euren Ansatz toll. Hier, wir sind ja schon bei 25 Minuten. Das ist ja unglaublich, wie die Zeit mit dir vergeht. Wir müssen, glaube ich, zum Absacker. Mensch.
Ja, ich habe gerade schon mal angefangen. Aber ich wollte kurz sagen, ich nehme auch den Quotenjob.
Aber bei der Rika hast du da keine Chance. Da, das ist die, da hört die Chancengleichheit auf. Ja, aber was willst du denn? Was googeln wir denn?
Warte, ich nehme den Quotenjob. Quotenfrau.
Und ich nehme Altersdiskriminierung, Immobilienbranche.
Und Rika macht was Seriöses.
Was heißt denn?
Ich nehme Diversity Task Force.
Okay, lustig. Also bei mir kommt Altersfinanzierung. Ignorieren Banken die Senioren? Hä? Okay. Tja. Puh, da ist irgendwie, das sind die Tücken bei der Baufinanzierung im Alter. Das ist irgendwie, kann man mit 58 noch ein Haus kaufen? Ja. Wesentliches Ziel sei es, die bestehende Altersdiskriminierung bei der Vergabe von Immobilienkrediten zu beenden. Naja gut, wenn man jetzt 80 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt ein Haus tilgen kann, halt schon ein bisschen schwieriger, ne? Ja, aber da kommt jetzt nichts hier. Altersdiskriminierung bei der Jobvergabe muss ich, glaube ich, machen.
Ich kann ja so lange schon mal die Quotenfrau machen. Also, Quotenfrau Immobilienwirtschaft ist ganz interessant, kommen nämlich nur 754 Ergebnisse. Also an alle, die sich da noch mal positionieren wollen, da geht noch was. Interessant finde ich, dass ein Beitrag von Sandra Hochleitner, kenne ich nicht, kennt die sonst jemand?
Nee. Müssen wir vertaggen.
Ja. Ist jedenfalls ein LinkedIn-Beitrag, der hat auch nur 66 Reaktionen, also der ist gar nicht so hoch. So, das ist auf Platz 1 der Suchergebnisse und auf Platz 2 kommt ein 6 Jahre alter Artikel von IZ Jobs zwischen Quotenfrau und Superwoman.
Ich glaube, da war ich mit drin, wo ich, irgendwann habe ich in einem IZ-Artikel, war ich die Einzige, die gesagt habe, ich bin gegen eine Frauenquote. Ich habe nämlich gesagt, was bringt eine Quote auf den obersten Etagen, wenn man die Mittelschicht der Frauen nicht aufbaut? Also, weil es bringt nichts, wenn man von unten nach ganz oben befördert, weil ich habe gesagt, es fehlt der Mittelbau in unserer Branche. Das war nämlich meine Argumentation, weil es bringt nichts, eine Quote im Vorstand und Aufsichtsräten zu haben. Wir haben überhaupt gar kein Mittelfeld oder nicht, jetzt mittlerweile schon, aber früher hatten wir noch nicht so ein gutes Mittelfeld, was man auch befördern kann.
Ja.
Also übrigens habe ich gesehen, man hat in der Immobilienbranche als Frau nur zwischen 20 und 45 Karrierechancen. Also ich habe nur noch 5 Jahre.
Sonja, das schaffst du.
Ja, ich bin jetzt schon Geschäftsführerin.
Also, reicht auch jetzt.
Ich muss jetzt einfach bis zum Ende bei PW3C bleiben.
Obwohl, das finde ich bei uns natürlich klasse. Also unsere Frauenquote, also über alle Ebenen, liegt tatsächlich bei über 40% und auch steigend tatsächlich. Und das ist was ich natürlich eine tolle Entwicklung finde, weil man das einfach mit früher, auch wo ich angefangen bin, vor über 13 Jahren in der Immobilienbranche, einfach nicht vergleichen kann. Und über 40% finde ich für uns schon wirklich auch eine super Zahl, auch wenn unser Anspruch natürlich dahingehend auch immer weiter steigend ist.
50-50. Weil wir wollen ja nicht, dass die Männer dann, also ne, ich höre jetzt auch manchmal von Männern, dass sie dann auch Angst haben.
Wovor haben die in Angst?
Ja, dass dann mehr als 50%.
Ach Gott, ja.
Ja, die müssen auch.
Mein Familienhausverkauf vielleicht, aber ansonsten.
Ja, aber wie gesagt, meine Karriere ist mit 45 da. Ich habe noch 5 gute Jahre. Ja, was kam bei dir, Rika, raus?
Also bei mir kam ein Bericht von der Stuttgarter Zeitung: Multikulti im Konzern oder nur eine Worthülse? Auch spannendes Thema tatsächlich, weil ich glaube, dass Diversity in ganz, ganz vielen Unternehmen tatsächlich nur eine Worthülse ist und es tatsächlich nicht gelebt wird, sondern dass man irgendwie eine Taskforce oder ein Factsheet ins Leben ruft, was man alles machen möchte, aber es intern halt kaum lebt.
Ja, das glaube ich auch. Weil man muss, und jetzt mit ESG, mit dem S in ESG, dann muss man es ja sowieso, ja. Und ne, dann wird dann mal so eine schöne Diversity-Tag, wird dann zelebriert auf LinkedIn, da siehst du alle Unternehmen und dann denke ich mir,
ich warte nur auf, wann ist Weltfrauentag, 8. März oder so, ne?
Ach ja,
furchtbar. Ich warte nur drauf. Ich habe so viele angeschrieben jetzt in letzter Zeit, von denen ich wirklich irgendwie mal Support gewünscht hätte oder was auch immer, die sich alle weggeduckt haben, ne? Ich kann dir eins sagen, sehe ich von einem von dem Posts am 8. März, ne, dann explodiere ich.
Ja, das ist so wie Valentinstag, ja. Da, also der Valentinstag, da nehmen die Blumenhändler mehr, ja. Und so
Ja.
ist es, also das ist genauso, also manchmal ist das ja auch alles so eine Scheinwelt, ja. Wenn ich jetzt auch, das ist genauso, wenn ich jetzt die ganzen Expo-Posts, oh, wir freuen uns auf die Expo und hinterm Rücken, hey, das wird total furchtbar, so, dann denke ich mir, ja, also mehr Schein als Sein, also das ist, das trifft echt zu, ja. Also das ist wirklich,
Das
das
ist
ist eine Art.
wirklich. Aber LinkedIn nimmt auch gerade Überhand. Also manchmal kann ich LinkedIn gerade auch nicht mehr sehen, muss ich echt sagen. Auch wenn ich das eigentlich liebe als Informationsportal, aber da wird mir gerade ein bisschen zu viel Rüschi und rosa
Richtig.
Glitzer drüber gesträubt. Ja, das ist schwierig gerade.
Ja, also die Diversity-Charta zu unterschreiben heißt noch lange nicht, dass man auch wirklich was tut.
Genau, und das
Ja.
ist auch ein Prozess, der auch zur Kultur gehört. Da sind wir wieder bei unserer Unternehmenskultur und das ist, glaube ich, ein super abschließender Satz. Es geht immer noch um Menschen und Kultur im HR. Und das ist mir auch besonders wichtig, dass wir die Menschen und die Kultur entsprechend zum Unternehmen anpassen und da authentisch einfach unterwegs sind.
Das sind doch wirklich die schönsten abschließenden Worte und diesmal ohne Krankenwagen im Hintergrund.
Keine Terminerinnerung. Also ich muss auch sagen, das war das netteste Gespräch mit einer HR-Mitarbeiterin, was ich jemals geführt habe.
Danke, Larissa, das nehme ich jetzt mal als Kompliment.
Wenn du mal einen Job suchst, ne? Wir
Sind auch
können
alle
immer Verstärkung bei uns in HR gebrauchen.
Ja, nice to know.